Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast jetzt hier im Studio, Christian Bock. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Vom LTT kommst du und die Welt ist unser Thema sozusagen. Und jetzt die Welt, so heißt das Stück, das am Donnerstag Premiere hatte.
Mittwoch, ja.
Mittwoch war es. Genau. Ja. Schnelle Stücke gibt es im LTT immer wieder. Die stehen nicht so lange im Voraus fest, sondern das heißt, ihr habt jetzt richtig kurz euch das raufgeschafft?
Ja, ganz genau. Das ist so die Idee dahinter so ein bisschen. Also normalerweise wird der Spielplan ja relativ langfristig gemacht und dadurch, dass es ein Landestheater ist und man die Abstecher für die Abstecherorte auch noch sehr frühzeitig planen muss, ist es nochmal mit einem längeren Vorlauf als jetzt beim normalen Stadttheater. Gibt es aber immer wieder Texte, die erscheinen und bei denen man dann jetzt denkt, da wollen wir jetzt nicht noch ein Jahr, anderthalb Jahre warten, bis man die auf die Bühne bringen kann, sondern die sind dann entweder, weil sie auch vom Thema total aktuell sind oder weil sie einfach eine besondere Sprache, eine besondere Form haben, dass man die unbedingt machen will. Und da haben wir dann eben in dieser Reihe die Möglichkeit, dass wir kurzfristig die auf den Spielplan setzen, dann auch mit einer bisschen kürzeren Probenzeit, einer etwas weniger opulenten Ausstattung, als das jetzt im großen Saal natürlich der Fall ist. Die werden dann doch gerade durch diese Beschränkung, die man sich da selbst auferlegt, setzt es eine ganz andere kreative Energie nochmal frei und die werden dann immer ganz prima.
Ja, inwiefern setzt es andere Kreativität?
Naja, muss ich halt auf andere Dinge konzentrieren. Also gerade dadurch, dass es oft Texte sind mit einer besonderen Sprache, geht man dann sehr stark auch da rein und kann diese Sprache besonders transportieren. Also ich denke jetzt zum Beispiel an, wir hatten Ewald Palmetshofer, Herzwurst, immer alles eine Tochter als schnelles Stück. Und der schreibt einen ganz eigenen Stil, der teilweise schon eher lyrisch ist. Also das ist so, wie es früher mal war, so bei Shakespeares Zeiten oder so, alles ganz streng durchrhythmisiert. Und das sind natürlich auch Sachen, auf die man eingehen muss. Da kann man sich dann nicht hinstellen und diesen Text rauskandieren, sondern da muss man dann damit arbeiten. Genau.
Was heißt kurzfristig? Wie kurzfristig schafft ihr das dann?
Also die Probenzeit, die eigentliche, das sind meistens dann so zwischen 4 und 6 Wochen. Normalerweise sind es ja bis zu 3 Monate. Und dann gibt es natürlich noch ein bisschen mehr Vorlauf, dass man, wenn man mehrere Stücke zur Auswahl hat, erstmal überlegt, welchen Text davon nehmen wir, wie könnte man das machen, wer ist überhaupt in der, also die Schauspieler sind ja natürlich trotzdem in den normalen Verpflichtungen, in den normalen Spielplanpositionen eingeplant und dann guckt man, wer hat da gerade vielleicht die Kapazitäten oder wer hat kommt vielleicht auch, das ist auch schon passiert, dass Schauspieler selber kommen und sagen, ich habe da dieses tolle Stück gesehen, das würde ich gerne machen und da muss man dann halt gucken, wie kriegt man das im Dispo unter und genau, da ist dann noch so ein bisschen organisatorischer Vorlauf, aber die eigentliche Probenzeit ist dann so meistens im Rahmen von 4 bis 6 Wochen.
Wie ist es jetzt im konkreten Fall von Und jetzt die Welt gelaufen? Wie seid ihr drauf gestoßen und wie hat es dann seinen Weg auch hier auf die Bühne geschafft?
Da war es so, jetzt nochmal ein schnelles Stück, das wär's doch. Und dann haben wir eine Weile gelesen, relativ viele Texte und sind dann auf den recht spät erst gestoßen. Zum Beispiel gab es auch einen längeren monologartigen Text von Peter Licht, der Musiker ist, aber auch neuerdings Theatertexte schreibt, den wir in der Verlosung hatten und dann haben wir den gefunden. Der ist 2013 im November uraufgeführt worden in Berlin im Maxim Gorki Theater und fanden den dann sowohl thematisch als auch von der Form total spannend und die Sonja Streifinger, die Regieassistentin hier ist im Haus schon eine Weile, die jetzt das Stück inszeniert hat, hat gemeint, ja, kann ich mir super vorstellen, gefällt mir total gut und dann war es damit geklärt.
Verlosung hast du gesagt, ja, ist es so ein bisschen
Nein, also das gibt dann halt eben diese Kriterien, die ich vorhin gemeint habe, dass es natürlich, es kann kein Text sein, der darauf ausgelegt ist, dass 10 Leute spielen. Das ist dann sowas, was schon mal ein K.O.-Kriterium ist. Und dann suchen wir halt natürlich, was finden wir spannend, nochmal auf Herzwurst, was ich ja eben schon genannt habe, zurückzukommen. Da ging es um Politik, um Wahrheit, um Lügenspielchen und wie der Bürger verblendet wird. Und das war damals im Zusammenhang mit der Landtagswahl in Baden-Württemberg, als dieser große Skandal war, das war ein gefundenes Fressen. Da hatte man quasi, da hat man gar nicht viel gebraucht, da hatte man einen Realfundus, aus dem man permanent schöpfen konnte. Und genau solche Kriterien sind es dann. Und dann eben, ob es irgendwie einen besonderen Witz hat, ob es sprachlich spannend ist. Und das ist bei Sibylle Berg ja eigentlich meistens der Fall. Da kann man sich ganz gut drauf verlassen, dass die schöne Texte schreibt.
Und wer war wir in dem Fall?
Also wie gesagt, die Sonja Streifinger hat jetzt ihre erste Inszenierung gemacht mit dem Stück und es spielen Julien Pfeil und Ina Fritsche.
Lässt da die Intendanz dann euch quasi auch freie Hand bei der Auswahl?
Ja, einen habe ich vergessen, und zwar den Julius Forster, der hat nicht selber mitgespielt, aber er hat uns wunderschöne Toneinspieler gemacht von Gedichten, die in dem Stück eingebaut sind, und er ist auch beteiligt gewesen.
Aber so der Entscheidungsprozess läuft dann eben nicht über die Leitung des Hauses, sondern da kann dann Dramaturgie und auch Regieassistenz mal quasi sich verausgaben oder sich verwirklichen.
Also bei der Stückentscheidung hat natürlich die Intendanz das letzte Wort, das ist ja klar, aber natürlich die, also Aufgabe der Dramaturgie ist es ja auch, Stücke zu lesen, zu schauen, was kommt gerade neu raus und was könnte man machen, und die das dann inszenieren, müssen sich natürlich auch mit so einem Stück identifizieren können und sagen, da kann ich was mit anfangen, da habe ich Ideen zu. Also das ist eher so ein gemeinschaftlicher Prozess, sage ich mal, aber die letztendliche Entscheidungsgewalt liegt natürlich bei der Intendanz, klar.
Und jetzt die Welt, ist es, oder auch bei den schnellen Stücken, ist es da schon die Klammer, die man da setzen kann, dass es moderne, aktuelle Texte sind? Und
ja, auf jeden Fall. Ja. Also gerade in dem Fall ist es jetzt brandaktuell, wie gesagt, die Uraufführung war erst Ende letzten Jahres, und ich glaube, wir sind auch das zweite Theater, das den Text überhaupt erst gespielt hat, jetzt danach.
Sibylle Berg, ein paar Worte zu ihr nochmal.
Die ist ja inzwischen eigentlich recht bekannt. Also sie hat ja diese Kolumne auf Spiegel Online zum Beispiel, über die meisten Leute sie wahrscheinlich kennen. Und von der Art und Weise zu schreiben, von diesem bisschen spitzen Humor, den sie da auch manchmal ein bisschen bösartig hat. So kann man sich dann ungefähr auch ihre Theaterstücke vorstellen. Und die hat ja ist erst 1997, glaube ich, mit dem ersten Roman so größer rausgekommen und seitdem aber kontinuierlich eigentlich immer bekannter geworden, eben dadurch, dass sie viel auch für Zeitungen und Magazine schreibt und auch Hörspiele, die sogar preis ausgezeichnet worden sind. Und interessanterweise hat, als Simone Sterr hier angefangen hat, hat sie aus Aalen eine Inszenierung mitgebracht von einem Sibylle Berg-Stück auch. Das heißt, in der ersten Spielzeit gab es ja Sibylle Berg zu sehen, und eines der letzten Stücke, die sie hier zu sehen ist, auch wieder von Sibylle Berg.
Schließt sich auch mal wieder ein Kreis.
Ja, so ist es.
Und jetzt die Welt ganz neu, und worum geht's?
Sehr gute Frage. Das ist auch gar nicht so leicht zu beantworten. Also weil kann man schon fast trennen, was passiert und worum geht's? Worum geht's? Es geht darum, wie in unserer Welt wir permanent von allen Seiten mit den neuen Medien, vom Internet und Smartphones, mit Kommunikation bombardiert werden, wie wir uns gar nicht entziehen können, Werbebotschaften ausgeliefert zu werden, wie von Seiten der Gesellschaft oder von den Medien immer an uns Anforderungen oder der neueste Diätplan herangetragen werden, so diesen Selbstoptimierungszwang, dieses du musst jetzt das und das machen, und nur wenn du also im Stück heißt etwas übertrieben, wenn du ein BMI unter 17 hast, nur dann bist du ein begehrenswerter Mensch.
Was ist BMI?
Body Mass Index. Ja. Genau.
Also diese Sachen prallen auf einen ein, und wie wird daraus dann ein Stück?
Also das ist so, es gibt im Prinzip eine eine Figur, die namenlos bleibt und die setzt sich hin und dreht ein Video für, wie sich im Laufe des Stückes und dann am Ende vor allem herausstellt, ihren Stiefvater, den sie vor 10 Jahren ungefähr in den Keller gesperrt hat. Und für den dreht sie jetzt ein Video und schildert ihm die Welt, wie sie sie heute erlebt. Und das Spannende ist, dass sie eigentlich drinnen sitzt und eben über ihr Handy, über Skype, über ICQ, über was auch immer, permanent in Kontakt mit dieser Außenwelt ist, über ihre 4 Freundinnen, von denen sie dann auch immer wieder erzählt und die dann teilweise diesen Optimierungszwängen erliegen. Also die eine geht zum Zumba-Kurs, worüber sich dann lustig gemacht wird, und die nächste ist ein Fashion-Victim und die ganze Zeit an Taschen kaufen und so. Und darüber wird es dann geschildert und transportiert. Und das Spannende ist eben, dass der Untertitel von dem Stück ist: Es sagt mir nichts, das sogenannte Draußen. Und eben diese Person, die das erzählt, die sitzt eigentlich drin, erlebt dieses Außen nur über die Hunderte von Kommunikationskanälen und erzählt dann aber trotzdem jemandem, der noch weiter drin, also im Keller sitzt, genau davon.
Die verschiedenen Ebenen, wie sie vergeblich oder auch dann erfolgreich miteinander in Verbindung treten?
Ja, genau, also das ist tatsächlich dann auch so gelöst. Da kommt, also sie tritt dann immer auch in diese anderen Figuren, diese Freundin hinein. Da kommt dann die SMS und dann wird von Lina beispielsweise erzählt. Und wir haben das auch, ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben 2 Schauspielerinnen, und wir haben das dann auch so gelöst, dass die beide diese eine Person einerseits verkörpern in ihren beiden Ausprägungen so ein bisschen, in dem Drinnen und dem Draußen, und dass wir dann aber gleichzeitig auch eben in diese anderen Figuren, von denen erzählt wird, hineingehen.
Und der Keller?
Der Keller, der ist sozusagen virtuell angenommen irgendwo im Publikum, an den werden dann die Sätze, die an ihn gerichtet werden, gerichtet. Aber wir haben da jetzt keine Kamera aufgebaut oder irgendwo jemanden geknebelt hingesetzt oder so.
Sondern mit 2 Schauspielerinnen ein Mehr darzustellen, das ist da auch dann...
Genau, ganz
der Plan.
Genau.
Und das sogenannte Draußen, wie kann man das dann nochmal ein bisschen besser zu fassen? Oder diese eben so genannt ist ja immer anscheinend sehr, sehr eingeschränkt.
Ne? Ja, naja, es ist ja so, sie kann über dieses Draußen erzählen, dieses Draußen bricht permanent auf sie herein, obwohl sie eigentlich drinnen ist, aber gleichzeitig erlebt sie es ja selbst nicht wirklich, sondern nur eben indirekt über das, was sie von den Leuten mitkriegt, und insofern ist es dann ein sogenanntes Draußen.
Und wie macht sie das dann fassbar für jemanden, der es halt gar nicht kennt? Das ist ja dann nochmal eine... sehr viel komplexerer Vorgang.
Ja, das ist tatsächlich ziemlich komplex, wenn man sich vorstellt, dass jemand vom Internet gar nicht viel mitgekriegt hat und dem das dann jetzt irgendwie erzählt wird. Also sie sagt auch irgendwann, dieses süße kleine Internet, vor dem Leute wie du solche Angst haben. Ach, du weißt gar nicht, was das Internet ist. Schade. Also das geht sie dann auch ganz aggressiv mit um und macht sich über den lustig. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde da im Keller sitzen und mir würde das jemand erzählen, weiß ich nicht, ob man das tatsächlich irgendwie begreifbar machen können, weil wenn man überlegt, was in den letzten 10 Jahren passiert ist in der digitalen Welt, das hätte man sich ja nicht träumen lassen, und das ist wahrscheinlich auch ziemlich schwer, jemanden begreifbar zu machen. Also ich meine, auch die jetzige Generation von jüngeren Menschen ist ja damit aufgewachsen, die kennen das gar nicht anders. Ich würde sagen, ich persönlich bin da jetzt jemand, der das so noch mitgekriegt hat irgendwie in der Jugend, wie sich das immer stärker ausgebreitet hat. Aber ich hatte auch mal keinen Computer und kein Internet und habe noch irgendwie ganz altmodisch Bücher gelesen und ohne die Möglichkeit stattdessen auf meinem iPad irgendwas zu streamen. So, und wenn ich mir vorstelle, das jemandem zu erklären, ist schon schwierig.
Ja, und was das halt auch mit den Menschen macht, die es nicht anders kennen.
Ja,
auch nochmal eine Frage. Ne?
Da gibt es ja auch Studien, dass das unser die Medien, die wir konsumieren, dass die sich auch gleichzeitig umgekehrt auswirken darauf, wie unser Gehirn funktioniert, wie wir in der Lage sind, Medien zu konsumieren. Und dass wir nur noch gewohnt sind, Twitter-Nachrichten mit 140 Zeichen zu lesen oder irgendwie bei Spiegel Online ganz kurz die Headlines checken, und dann sich mal hinzusetzen und 100 Seiten zu lesen am Stück, da macht das Gehirn gar nicht mehr mit, das braucht eine Auszeit.
Je nach politischer oder sonstiger Haltung kann man vielleicht dann aber auch andere Synapsenverknüpfungen oder so, die positiv sind, wieder herausstellen.
Ja, das kann man. Das fällt mir jetzt aus politischen und anderen Einsichten gerade natürlich ein bisschen schwerer.
Aber wie das mit den Studien halt so ist.
Auch, ja, ne? Ja, gut.
Es geht um die digitale Welt, die schnelllebige, und muss die in analoge Worte auch fassen. Ist das nicht auch ein bisschen immer, dann wie bringt man das zeitgemäß denn rüber? Was ist da für eine Sprache denn angebracht auch?
Ja, das ist ja dann zum Beispiel einer von diesen Aspekten, die ich vorhin meinte, die dann gerade formal total spannend sind. Wie wird das in so einem Stück transportiert? Das geht natürlich ganz banal darüber, dass man die entsprechenden Worte benutzt, die halt dann in so einen Diskurs fallen, ob es jetzt irgendwie der Digital Native ist oder irgendwie einfach nur man die Twitter und Skype und Facebook oder so benennt. So auf einer bisschen, also auf einer formaleren Ebene ist es dann zum Beispiel so, dass genau so, wie wir jetzt irgendwie, also wir haben jetzt unsere Handys ausgeschaltet, weil wir gerade im Radio sitzen, aber wenn wir jetzt auf der Straße laufen würden oder irgendwie im Café säßen mit jemandem, dann zack, dann klingelt oder vibriert das Handy und man guckt drauf und dann hat irgendjemand geschrieben oder irgendwelche Nachrichten kommen über den Ticker und brechen quasi in unser Leben herein. Und genauso ist es in dem Stück dann auch, da wird irgendwas erzählt, es wird irgendein Gedankengang verfolgt und plötzlich zack, klingelt es dann irgendwo. Und es gibt wieder was Neues, das neue Foto von Gemma, die gerade im H&M eine Tasche anguckt und eine Meinung dazu braucht. Ungefähr so funktioniert es. Und dann ist es auch von der Sprache so, dass dieser Text eigentlich ein einziger, langer, meandernder Newsstream ist, sag ich jetzt mal, so wie bei Facebook, wo einfach immer was dazukommt und das fortlaufend einfach sich weitererzählt, ohne Punkt und Komma und ohne Ende. Und da muss man dann natürlich auch quasi im Theater gucken, wie man damit umgeht und wie man dann in unserem Fall den Text aufteilt auf zwei Spielerinnen, ob man dann was Chorisches macht und so. Und so haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit, damit anders umzugehen und bestimmte Aspekte nochmal zu betonen, die da drin stecken in dieser spannenden Kombination von digital und analog.
Da gibt es dann überhaupt keine Regieanweisungen oder so auch, wie man es so aus dem klassischen Theater kennt?
Nee, tatsächlich nicht. Also die Chatgeräusche oder so sind markiert, aber damit hat sich's dann auch. Ja. Also das ist schon anders als Shakespeare oder Schiller.
Hat man natürlich mehr künstlerische Freiheit vielleicht, aber es ist natürlich auch schwieriger, ne, das dann zu einen Rhythmus zu finden. Wie seid ihr da vorgegangen, dann das zu brechen auch?
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil es auch nicht jetzt in klare Szenen eingeteilt ist. Also es geht ja schon mal damit los. Wir haben das dann so gemacht, dass wir einfach diesen Ausgangstext, also man spielt ja eigentlich ein Theaterstück nie genau so, wie man es vom Theater kriegt, sondern macht Strichfassungen, indem man Sachen rausnimmt, vielleicht noch irgendwie einen Fremdtext einbaut und so. Und in unserem Fall jetzt, weil, wie gesagt, das einfach ein einziger langer Text von einer Figur, einer Person gesprochen ist, haben wir erstmal geguckt, okay, wir machen den mit zwei Schauspielerinnen und eben noch dem Julius, der die Gedichte, die auch den Text immer wieder durchziehen, spricht. Wie teilen wir das jetzt auf? Und haben wir geguckt, welche Passagen wollen wir chorisch machen. Das sind dann ganz oft natürlich irgendwie Sachen, die eine bestimmte Pointe setzen oder die man dann tatsächlich auch gut so frontal ans Publikum raushauen kann, so zusammen und laut. Und eben wie diese irgendwie angedeuteten Rollen über die anderen Personen, die da drinne stecken, wie kann man da vielleicht schon eine Spielmöglichkeit schaffen, dadurch, wie man den Text aufteilt, dass eben eine Spielerin die eine Freundin spielen kann und die andere eben die andere, und dass man auch immer wieder, trotzdem es eigentlich ein einziger Sprecher ist, sowas wie einen Dialog haben kann, dass die abwechselnd Textpassagen mal schneller, mal langsamer sprechen, und dass man so einfach schon darüber, wie man die Textfassung erstellt, bestimmte Dynamiken reinkriegt.
Das Chorische, kannst du das nochmal genau, das sind dann die zwei Schauspielerinnen, drehen sich und singen oder rufen im Chor halt.
Also ja, Chorisch meint jetzt einfach in dem Fall, dass die es zusammensprechen, genau. Also dass dann eine einen Text spricht und dann kommt ein Stück da drin, ein Satz, bei dem die andere dann einfach einsteigt. Also das ist natürlich auch ein Mittel, um dann anzuzeigen, so als Theaterzeichen. Es handelt sich hier um eine Person. Da muss man natürlich auch aufpassen, wenn man erst diese Setzung macht, dass man zwei Spielerinnen hat, die aber eigentlich eine Person spielen. Ist natürlich die erste Aufgabe, erstmal sicherzustellen, dass das nicht missverstanden wird und die Leute da sitzen und fragen, ja, wer ist denn da jetzt irgendwie wer? Aber genau, ich kann ja mal hier so eine kurze Pointe vorlesen, genau, in der also zum Beispiel, machen. Genau, ist dann hier der Text, den die eine Schauspielerin spricht, Lina macht nur, was wir alle machen, und dann steigt die andere eben ein und dann wird zusammen gesagt, wir wollen keinen, der uns will, denn das klingt so langweilig und nicht nach Leidenschaft. Wir wollen etwas, das Aufregung herstellt und Schmerzen. Wir wollen nicht gewollt werden. Also das ist dann so ein Text, den kann man auch schön mal so ein bisschen lauter raushauen, sag ich jetzt.
Alle machen mit und sind dabei, aber irgendwie sich ein bisschen rauszunehmen oder dieses nicht gewollt werden, das wird da auch wieder dann gleich nochmal mit reflektiert.
Ja, ne? Genau, also das geht dann nicht nur um natürlich um diese hereinstürzenden Informationen, sondern auch um die Inhalte, die da kommen. Und das hat natürlich auch sehr viel mit Beziehungen, mit menschlichen Beziehungen in dem Stück jetzt und auch bei Frau Berg generell viel mit weiblicher Identität oder was ist überhaupt weibliche Identität, was ist männliche Identität, was für Rollenbilder, was für Rollenerwartungen werden da an uns herangetragen und wie viel davon ist letztendlich doch eigentlich konstruiert und wie geht man damit um und was nimmt man sich da und was hält man eher von sich. Und da geht es dann eben auch um die Liebe natürlich, wie in jedem guten Theaterstück.
Und es ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, da sich in vielen ausgetretenen Klischeepfaden dann zu bewegen. Wie vermeidet man das?
Man kann ja natürlich, also Frau Berg macht das schon ganz gut, indem sie gerade diese Klischees hops nimmt, indem sie die überspitzt teilweise, indem sie manchmal kann man die dann einfach, weil sie solche Klischees sind, auch einfach nur benennen und das aufnehmen und das reicht dann schon und entstellt sich sozusagen selber und macht sich über sich selbst lustig. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, es heißt ja immer, man muss genug trinken und so, und dann gibt es eine Stelle, heißt, ich habe meine 444 Liter Wasser heute schon getrunken oder ich bin ein mutiger Mensch, ich habe Fett und Kohlenhydrate zu mir genommen, um so diesen Diätwahn einfach aufs Korn zu nehmen. Genau.
Das sind Zitate aus dem Stück. Du hast hier deine Fassung dabei, oder?
Ja,
was?
Ich habe meine Textfassung dabei, genau.
Das ist, was ist das für ein Buch, von eine Klatte so ein bisschen?
Ah, das ist hier so eine Klatte, die kann man
kannst einklemmen,
aufmachen und dann kann man da den Text rausnehmen und einen neuen reinmachen, weil man muss ja am Theater immer wieder auch den neuen Text dabei, ja.
Und so halten sie aber auch in der Reihenfolge dann gut beieinander, ja, genau. Ne, dass sie eben so geklemmt sind. Ne?
Ja.
Und wie viel gestrichen? Wie viel habt ihr gestrichen?
Also der hatte ursprünglich ungefähr 30 Seiten, der Text. Und ich glaube, wir sind am Ende so bei 23, 24 rausgekommen. Und das übersetzt sich dann in eine Stückdauer von einer guten Stunde, eine Stunde fünf, eine Stunde zehn, sowas.
Und was waren Sachen, die keinen Platz gefunden haben bei euch? Aus welchen Gründen?
Das ist dann zum Beispiel, wenn wir merken, dass sich irgendwas einfach zum x-ten Mal wiederholt und dann fragt man sich, brauchen wir das jetzt nochmal oder wollen wir vielleicht den Spannungsbogen ein bisschen zusammenziehen und hier an der Stelle jetzt nicht nochmal in irgendwie so eine ruhigere Stimmung rein, sondern wollen das Level oben halten und dann nimmt man sowas raus. Oder auch wenn wir alle sagen, irgendwie das finden wir jetzt einfach, ist ja fast schon frevelhaft, wenn ich das jetzt sage, aber das finden wir jetzt einfach nicht so gut geschrieben. Oder wir können da, die Spielerinnen können da nicht so viel mit anfangen mit der Stelle, weil man das einfach nicht irgendwie nachfühlen kann oder so, sage ich jetzt mal.
Fliegt es auch noch während den Proben raus? Oder
ja,
wie ist
ja
da
ganz stark.
Der Prozess, ja. Wer ist da alles dran beteiligt? Zwei Schauspielerinnen, Regisseurin und du?
Genau, Ja, also wir machen eben, wie gesagt, die Strichfassung vorher. Da fallen dann oft auch schon Dinge raus. Oder in anderen Produktionen ist es auch manchmal so, dass Rollen zusammengelegt werden oder ein Mann eine weibliche Rolle spielt oder umgekehrt. Und da werden dann schon Eingriffe vorgenommen. Aber auch ganz viel dann während der Proben noch, dass man merkt, wenn man mal die Durchläufe macht, die ersten, und alles am Stück sieht, da merkt man dann, hier geht es irgendwie so ein bisschen hoch, dann geht es wieder runter und da ist auf einmal ein Loch. Und das liegt nicht daran, wie wir es spielen, sondern es liegt einfach in der Anlage von dem Text, und wir möchten es aber anders haben, und dann hat man da auch die Freiheit zu sagen, man nimmt was raus.
Dann schüttet man das Loch zu irgendwie.
Ganz genau.
Es geht um diese Digital Native, sage ich jetzt mal, und diese sehr modernen Themen. Inwieweit richtet sich das auch, oder ist da dann eine Zielgruppe schon vordefiniert, oder wenn andersrum, Theater, typisches Theaterpublikum ist Ü40 mindestens, kommen die da noch mit?
Ich hoffe, also es ist ja bei Frau Berg auch, das ist so ihr Thema, die ist inzwischen knapp über 50, aber eigentlich durchweg war sie so am Zeitgeist der Jugend immer dran, auch über jetzt ihre Autorenkarriere hinweg. Und so entsprechend ist es dann auch bei dem klassischen Publikum, was du jetzt gerade ansprichst, dass dann natürlich dahin geht und damit konfrontiert wird. Aber vielleicht ist das ja auch irgendwie ein interessanter Vermittlungsprozess, wenn die Autorin, die selber in dem Alter ist, dem anderen Menschen, dem Publikum sowas vermittelt. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch die Hoffnung, dass das dann gerade für die jungen Leute, die da auch immer wieder aufs Korn genommen werden, über die sich lustig gemacht werden und sicherlich auch zu Recht, dass die das auch spannend finden und sich das ganz gerne anschauen. Insofern ist es dann für uns ja sogar ein Gewinn, weil man zwei sehr spezifische Zielgruppen, die sonst vielleicht nicht das gleiche Interesse haben an Theaterstücken, trotzdem bedient werden können.
Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Genau.
Und jetzt Doppelpunkt die Welt. Wie war der Untertitel nochmal?
Oder Es sagt mir nichts, das sogenannte Draußen.
Es sagt mir nichts. Ihr habt nicht bei schnellen Stücken weniger Aufwand, dürft ihr weniger Aufwand betreiben für Bühnenbild und Ausstattung, aber natürlich gibt es da trotzdem auch Requisiten und Kostüme, sicher auch. Wie habt ihr dieses digitale Thema dann so optisch umgesetzt, dann nochmal unabhängig von Text und Theater spielen?
Ja, wir haben da das Glück gehabt, dass wir mit Wesner Hildmann, der Ausstattungskoordinatorin vom LTT, eine ganz fabelhafte Kostüm- und Bühnenbildnerin dabei hatten und die uns da eine ganz schöne Bühne und ganz schöne Kostüme gezaubert hat. Da ist natürlich dann auch eine Frage, die man sich von vornherein stellt. Macht man das jetzt dann ganz konkret? Setzt man jemanden an einen Laptop, ja, und lässt den da erzählen? Und baut man sich dann ein Modegeschäft auf, in dem eingekauft wird und solche Sachen? Oder hält man das eher abstrakt und schaut, was dann da für Bilder draus entstehen? Und wir haben uns für eine Bühne entschieden, die eher ein bisschen abstrakt ist, auch um jetzt nicht in dieses, ja, wir haben jetzt ein drin und wir haben ein draußen, und oder man entscheidet sich für eines von beiden oder stellt irgendwie beides auf die Bühne und bewegt sich dazwischen hin und her, um sowas zu vermeiden. Also man kann sich das so vorstellen, dass da an unterschiedlich langen Gummiseilen lauter Requisiten, Gegenstände, die teilweise eingeschweißt sind, vakuumiert oder in so Zipper Plastiktüten einfach von der Decke hängen. Das sind dann Salatköpfe, die auch zwischendurch von denen genascht wird. es sind Kleidungsstücke, die eingeschweißt sind, Wäscheklammern, Baseballschläger, die dann auch mal herhalten müssen, um auf Dinge einzuschlagen. Und an der einen Bühnenseite ist dann so ein großer Sitzsack, in dem eine der beiden Spielerinnen die meiste Zeit auch verbringt und so ein bisschen dieses Couch-Potato-Feeling der Figur, die da spricht, so ein bisschen herstellt, während die andere eher viel unterwegs ist und da viel Dynamik durch Bewegung erzeugt, was auch eine ganz spannende Wechselwirkung dann erzeugt.
Also die ist am Rumrennen und die tut wirklich die Hektik auch ausleben.
Ja, die verausgabt sich ganz schön, auch im Zumba-Kurs zum Beispiel.
Und da kommt dann dementsprechend dieser aggressive, schnelle, moderne Disco-Sound, oder?
Nee, da kommt dann tatsächlich so die Zumba-Musik, die ist ja jetzt eher so ein bisschen freudig und lebensfroh, aber wir haben auch so Disco-Szenarien und da geht es dann ein bisschen lauter und härter zur Sache, was die Musik angeht, genau.
Disco-Szenarien heißt, ist auch ein bisschen Nachtleben dann?
Ja klar, das gehört da ja auch dazu, zu diesen ganzen
modernen
zu diesen
Druck.
Fragen, ja, wo lerne ich jemanden kennen und wie läuft es ab und dann muss man sich rausputzen und muss irgendwie sexy sein, damit man dann am Ende auf der Tanzfläche steht, sich irgendwie betrinkt und mit irgendjemandem nach Hause geht und am Ende sind beide nicht glücklich, so.
Der Sessel ist die Couch-Potato und der Salat steht dann für den Diätratgeber oder wo?
Ja, also das ist der dient dann natürlich für viele Sachen, weil wir es ja eben jetzt nicht so naturalistisch machen wollen, dass dann geht es um Salat und dann wird ein Salat gegessen. Der Salat ist dann beispielsweise auch mal der Spiegel, den man benutzt, um sich den Lippenstift aufzutragen. Oder der Salat wird durch die Gegend geschlagen und ist dann nur der Diätwahn. Aber er wird auch tatsächlich als Salat mal gegessen, so ganz einfach.
Und das baumelt alles so, bounced von der Decke her.
Das genau,
ist auch das nur so sportlich, dieses Gummimäßige, oder?
Ja, aber das ist schön, weil das dann auch so ein bisschen die Verhedderung zeigt, das sich verstricken in diesen ganzen Ansprüchen und wenn dann Julien da durchrennt und teilweise sich die Dinge auch ins Kostüm reinsteckt und dann plötzlich verfangen ist zwischen diesen Strängen oder man da zwischendurch läuft und dann die wild anfangen zu hüpfen und hin und her zu schwingen, also das stellt dann auch auf einer anderen Ebene noch mal das her, worum es in dem Stück eigentlich geht.
Die allgegenwärtige Vernetzung heißt
ganz
es ja.
Genau.
Ne? Und diese ganzen Seiten, soziale Netzwerke, alles hat ja auch immer spezielle Sounds. Ne? Also Sounddesign, jedes System hat seine eigenen Erkennungssounds, die ja uns überall hin auch verfolgen. Wie habt ihr das, wie seid ihr damit umgegangen, auch Sounds einzusetzen?
Ja, die werden dann tatsächlich auch genau die man so kennt von Skype, von ICQ, oder ein klingelndes Telefon und ein SMS-Ton, die kommen dann auch tatsächlich vor, bis hin dazu, dass in dem Moment, in dem wirklich alles gleichzeitig auf sie hereinbricht und zur völligen Überforderung wird es dann in einen riesengroßen Klangteppich, in dem 50 Sounds aufeinander immer wieder wiederholt, immer lauter kommen. Und dann so auch den Zusammenbruch unter diesem Kommunikationszwang so ein bisschen erzeugen.
Der Overkill.
Genau,
sozusagen. Overkill. Ihr habt auch noch Audio-Einspieler. Da geht es aber nicht nur um Sound, sondern da geht es dann auch um andere Botschaften, oder?
Ja, es sind in dem Stück immer wieder Gedichte eingebaut, so in den Fließtext, die nochmal auf einer anderen Ebene das verhandeln, was auf der normalen Stückebene erzählt wird. Also dass dann zum Beispiel ein Gedicht über irgendeine Person nochmal erzählt wird, die so ein ganz tristes Dasein fristet und dann in Urlaub fährt, aber irgendwie doch nur ihren 9-to-5-Job hat und nicht glücklich ist und abends alleine zu Hause sitzt. Und davon gibt es einige und die haben wir auch als Einspieler und die hat eben der Julius eingesprochen. Das ist auch sehr schön. Die hat Sibylle Berg alle geschrieben wie bestimmte Werbespots, die man kennt. Also so zum Beispiel gibt es doch diesen Merci-Werbespot, du bist der hellste Punkt an meinem Horizont oder wie auch immer das geht. Und das merkt man schon beim Lesen, dass das genau in dieser Melodie geschrieben ist. Und dann haben wir das auch aufgegriffen und Julius geht da eben dann so ein bisschen in diese Werbehaltung rein und das macht die Gedichte nochmal ein bisschen schöner.
Und da ist nochmal eine dritte Stimme dann auch mit dabei.
Genau. Ja.
Zu den zwei Schauspielerinnen, die die Bühne bevölkern. Ansonsten an Ausstattung ist es hängt von der Decke und da steht ein Sessel und ansonsten ist da nicht groß was hingebaut.
Genau, also aber da hängt schon relativ viel und dann gibt es natürlich noch die Kostüme der beiden Spielerinnen und da gibt es dann auch nochmal Wechsel, dass dann so ein Kleid, was auch da hängt an, von der Decke herab, dass das dann irgendwann genommen wird und dann gibt es einen Umzug und dann gibt es dieses Kleid oder auch eine Jacke, die so völlig ausgestopft ist. Also es geht ja auch in diesen Diätwahn um Körperdeformationen beziehungsweise das, was als Deformation irgendwie wahrgenommen, gelabelt wird, obwohl es vielleicht gar nicht so ist, und das wird da auch nochmal aufgegriffen durch so deformierende Elemente, indem man sich Requisiten ins Kostüm reinsteckt oder eben diesen Mantel, diesen ausgestopften anzieht.
Ganz schön viele Phänomene des heutigen Zeitalters werden da ja dann aufs Korn genommen auch, kann man schon so sagen. Ja, was ist da alles noch dabei? Diätwahn, Modesucht, Sucht nach digitaler Vernetzung.
Ja, der Wunsch, geliebt zu werden, und wie man es aber irgendwie doch selber boykottiert, eben durch die ganzen anderen Zwänge, denen man gleichzeitig ausgesetzt wird, so irgendwie dieses, da muss es noch was Besseres geben. Und dann eben Rollenerwartungen, was ist jetzt weiblich kodiert, was wird einem als weiblich kodiert verklickert, aber ist es vielleicht gar nicht, was ist dann dagegen männlich, und wie werden von bestimmten Männlichkeitsklischees aus alternative Lebensformen einfach abgelehnt und dagegen vorgegangen, solche Dinge.
Ist es nur eine quasi Benennung oder auch, kann man sagen, ist eine Anprangerung, oder ist da auch schon irgendwo Licht am Ende vom Horizont? Gibt es da auch irgendeine Form von, wie kann ich mich verweigern oder wie komme ich da raus aus dieser Tretmühle, diesem Hamsterrad auch ein bisschen?
Es ist schon in erster Linie das Benennen, immer sehr ironisch mit einem bissigen Witz und irgendwie Aufzeigen von dem, was da ist, und das so zu entlarven. Das Problem ist ja, also selbst wenn man jetzt sagen würde, ich will dagegen was machen, dass man da einfach in Zusammenhängen sich befindet, denen man sich überhaupt nicht gänzlich entziehen kann. Also ein anderes Beispiel sind die Turnschuhe. Also jeder weiß, dass Turnschuhe nicht unter den allerfairsten Bedingungen hergestellt werden, aber es ist ohne sehr viel Aufwand jetzt nicht möglich, jede Konsumentscheidung, die man trifft, vorher zu recherchieren, vorher drüber nachzudenken. Also irgendwann ist natürlich auch eine Geldfrage, aber sozusagen jede Entscheidung, die man im Alltag trifft, ist ja letztlich, hat Auswirkungen, und wenn man sich hinstellen würde und sagt, ich will diese Entscheidung in jedem Fall durchdenken vorher und gucken, was muss ich da jetzt machen, damit ich mich ethisch total richtig verhalte, dann kommt man überhaupt nicht mehr dazu, irgendwas zu tun, weil man gar nicht hinterherkommt, alle Entscheidungen bis ins kleinste Detail durchzudenken. Und insofern wäre es vielleicht auch gar nicht wirklich wahrhaftig, wenn man da einen Lösungsvorschlag anbieten würde, weil es den in der Realität letztlich auch fast gar nicht gibt.
Aber Theater kann natürlich zum Nachdenken und Anstiften und sowas. Glaubst du, was passiert mit den Leuten, die das Stück dann sehen? Oder was hast du auch vielleicht schon für Reaktionen bekommen nach der Premiere?
Also wenn man das nächste Mal drüber nachdenkt, ob man jetzt wirklich das iPhone, ich weiß nicht, wo sind die gerade, bei 6 oder so, ob man jetzt wirklich das iPhone 7 braucht, wenn man schon das iPhone 6 hat und dann vielleicht merkt, nee, das ist jetzt was mir nur eingebläut wird, dass ich da jetzt immer das Allerneueste haben muss, dann ist ja auch schon was gewonnen.
Hat es bei dir auch was getan, dadurch, dass du dich mit dem Text und dem Stück beschäftigt hast?
Ja, ich habe ja gerade was das Handy angeht, auch die Agonie und die Ekstase des Steve Jobs mitbetreut, und da hatten wir diese ganze Herstellungsproblematik schon, also da war ich dann schon so ein bisschen sensibilisiert und konnte da auch die ein oder andere Story dann bei uns bei den Proben erzählen, und insofern bin ich da, würde ich jetzt behaupten wollen, zumindest schon generell einigermaßen reflektiert, was solche Sachen angeht. Da habe ich jetzt den großen Push in die Richtung nicht mehr gebraucht, aber es macht auch einfach Spaß, das dann so plakativ teilweise vorgeführt zu kriegen im Theaterraum.
Und Text von Sibylle Berg, den würdest du auch sagen, der ist da zu dem Thema gerade auch aktuell und sprachlich auch so weit vorne?
Ja, auf jeden Fall. Also die hat einen ganz eigenen Sprachstil. Das ist erinnert teilweise ein bisschen an Elfriede Jelinek zum Beispiel, aber ohne jetzt diese vielen Wortwitze und Karlauer, an denen der Text entlang meandert, sondern es ist einfach eine aktuelle Sprache, in der, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, viel von diesen Begriffen auch aufgenommen wird, oder man nimmt die Begriffe und umschreibt sie dann anders. Also ist ja auch so ein klassisches poetisierendes Mittel, dass man Digital Natives meint, aber dann beschreibt man es eben anders, so in einer eher künstlichen Sprache, sodass aber trotzdem jeder weiß, was gemeint ist. Also es ist ja auch so eine Leistung von Autoren, dass man dann sowas macht.
Wie war die Premiere?
Die Premiere war, denke ich, sehr gut. Also mir hat es gefallen. Ich war sehr zufrieden. Das Publikum war auch ganz erfreut. Kritiken haben wir jetzt meines Wissens noch keine gekriegt, da sind wir ganz gespannt. Es war gut, doch.
Und jetzt die Welt. Premiere war am 28. Mai. Die nächsten Aufführungen sind am 6. Juni, 13. Juni, 17. Juni und im Juli auch nochmal. Wie lange läuft es dann? Nur bis zum Ende der Spielzeit, ne?
Genau, ja.
Da kommt ja dann ein großer Wechsel dazu. Auch an dich die Frage, wie geht es für dich weiter als Dramaturg am LTT?
Weiß ich ehrlich gesagt gerade noch nicht. Also ich habe das so in so einem Mittelding zwischen Nebenjob, während ich mein Studium fertig gemacht habe, und dann teilweise projektbezogen Vollzeit gemacht. Und jetzt war das Timing so ganz gut und ich bin mit dem Studium jetzt quasi fertig und jetzt gucke ich mal, was die Zukunft so bringt.
Also ist es eher wahrscheinlich, dass du nicht in Tübingen bleiben wirst oder auch nicht am LTT?
Am LTT mit Sicherheit nicht, in Tübingen, das wird sich dann zeigen.
Ja, Christian Bock, vielen Dank, dass du da warst. Toi, 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 ja,
danke schön.
Bei allen weiteren Projekten und jetzt die Welt aktuell im LTT.